Ja, geschätzte Kollegin Gysi, der von Ihnen so beklagte und bejammerte Mangel an Wohnraum, sehen Sie ein, dass er einen direkten Zusammenhang hat mit dem von Ihnen so geförderten Massenmigration?
Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 7. Folge von Grünfunk, einem Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und in Luzern. Ein Schwerpunktthema im Gespräch mit dem Michael Töngi, einem Nationalrat, Historiker und Hobbygärtner aus Kriens. Und ich bin der Can Waldvogel, Geschäftsleiter und Kantonsrat von der Grünen Luzern. Heute geht es um ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Es geht ums Wohnen. Und das wird immer teurer in der Schweiz. Also vor allem für Menschen, die ihr Zuhause mieten und nicht besitzen. Allein zwischen 2015 bis 2020 ist die Mietdomiente von einer Durchschnittswohnung von 1306 auf 1370 Franken angestiegen. Da und ist zum Beispiel der Preis für Heizung, für Strom oder den Unterhalt noch nicht mal dabei. Ein Haushalt mit einem kleinen Einkommen zahlt heute weit mehr als die empfohlenen 30% für ein Dach über dem Kopf von ihrem Einkommen. Gleichzeitig sind die Kosten für Vermieter stetig gesunken in den letzten Jahren. Es macht sich hier ein Milliardenspagat auf zwischen den Mieterinnen und den Vermietern. Eine grosse Umverteilung zugunsten von Eigentümern, Immobilienfirmen und generell Vermögenden in dem Land. Mit Michael Töngi schauen wir heute auf die Ursachen und die Lösungen aus politischer Perspektive auf die problematische Entwicklung. Tun uns doch mal kurz erklären, wie hoch die Durchschnittswohnung heute müsste kosten zu mieten, wenn man einfach die Zinsentwicklung der vergangenen Zeiten anschaut.
Der Referenzzinssatz ist seit 2009 9-mal gesunken. Das hätte jedes Mal knapp 3% Mietzinssenkung müssen bringen. Das macht in einer durchschnittlichen Wohnung über 300 Franken im Monat aus, wo eigentlich der Mietzins hätte sollen sinken. Und wenn man so für den ganzen Wohnungsbestand umrechnet, sind das fast 10 Milliarden, wo das im 22 jetzt ausmacht. Das sind riesige Beträge. Die Eigentümer kommen dann und sagen, ja, wir haben schließlich auch saniert, wir haben andere Kosten, die wir haben müssen überwälzen, aber all das macht es niemals aus. Ganz viel Geld ist bei den Mieterinnen und Mietern nicht angekommen, wo eigentlich durch die tiefen Zinsen jetzt in ihrem Portemonnaie müsste sein.
Das heisst also, in so einer Durchschnittswohnung würde man heute etwa 1000 Franken zahlen, genau, statt die 1370 Franken. Da haben die Mieterinnen offensichtlich eine schlechtere Lobby, denn 2/3 der Schweizerinnen leben in einer Mietwohnung. Oder wie ist es verstanden, dass die Mietpreise trotzdem immer stärker steigen?
Ja, ich tue natürlich als Vertreter von Mieterinnen und Mieterverband den Vorwurf entgegennehmen, dass wir nicht gut lobbyieren. Die Sache ist einfach, dass die Eigentümerseite extrem stark in Bern vertreten ist. Und das Thema Wohnen und Mieten ist etwas, was sich sehr klassisch an einem Links-Rechts-Schema entlang diskutiert wird. Und wir haben gerade auch das Problem, dass die Mitte, aber leider auch die Grünliberalen auf die Themen überhaupt nicht ansprechbar sind. Also sie sind eigentlich fast immer auf der Seite der Eigentümer. Das macht es knallhart, das Geschäft. Es ist auch nicht so, dass 2/3 der Leute zu Miet wohnen, vor allem wenn man die Stimmbevölkerung anschaut, dort ist das Verhältnis ein bisschen anders. Wir haben zwar etwa 62% Mieterhaushalte, die sind aber kleiner als die Eigentümerhaushalte, da ist es nur noch 55-45 das Verhältnis. Und bei den Ausländerinnen und Ausländern ist der Wohnanteil, der Wohneigentumsanteil sehr, sehr tief, der ist etwa bei 14%. Und am Schluss sind nur etwa die Hälfte der Wählerinnen und Wähler tatsächlich Mieterinnen und Mieter.
Das ist interessant, wenn man das auch mal so analysiert hört. Mir ist aber auch aufgefallen, der Wohnstandard, der steigt auch stetig. Wir wollen immer mehr Platz. Sind vielleicht auch die Ansprüche der Mieterinnen und Mieter mitverantwortlich für die Mietpreisentwicklung? Entwicklung oder die Explosion, könnte man auch sagen.
Ja, die Ansprüche sind gestiegen. Das ist es so und das hat selbstverständlich auch eine Auswirkung auf den Mietpreis. Es ist einfach so, dass es gewisse Leute gibt, die bei dieser Spirale gegenüber nicht mitmachen können, weil alle müssen wohnen. Das ist ein Markt, wo man nicht aussteigen kann und sagen, ja, dann verzichte ich halt drauf, weil mir ist jetzt das Joghurt zu teuer oder das Auto. Man muss an dem Markt mitmachen. Und es ist auch nicht so, dass die Mietpreissteigerungen, die du vorher genannt hast, etwas wirklich mit dem zu tun haben, weil im Mietpreisindex wird der Teil, dass eine Wohnung luxuriöser wird, dass Leute vielleicht umziehen in eine neue Siedlung, die anders ist als die vorhergehende, das wird in dem Index rausgerechnet. Also es ist ein qualitätsbereinigter Index, wo man wirklich Äpfel mit Äpfel vergleicht und von dem her ist das wie eine andere Geschichte, die du gesagt hast.
Wir haben jetzt gehört, also eigentlich müsste das angepasst worden sein. Die Zinsveränderungen müssen sich niederschlagen auf niedrigere Mieten. Das ist nicht passiert. Auch weil die Bürgerlichen da sich sehr sträuben dagegen. Was sind denn aus deiner Sicht die besten Rezepte gegen die massiv steigenden Mietpreise in den Städten und Agglomerationen besonders natürlich?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass man den gemeinnützigen Wohnungsbau fördert. Dass man also sagt, wir brauchen einen grösseren Anteil von Wohnungen, die im renditenorientierten Markt entzogen sind. Mhm. Weil das eine ganz andere Preisentwicklung ist bei diesen Wohnungen. Dort sind tatsächlich in vielen Genossenschaften die Miete jetzt runtergegangen mit den sinkenden Kosten. Das gibt aber auch einen Druck, dass in den renditenorientierten Wohnungen nicht so viel aufgeschlagen werden kann, weil das allgemeine Preisniveau zurückgeht. Für das braucht es vor allem Vorgaben von den Städten und Gemeinden. In einigen Städten ist ja das schon auch eine ältere Diskussion, die geführt wird. Die muss auch noch in der Agglomeration vor allem ankommen. Dort gibt es noch viel Aufholpotenzial. Auch der Kanton müsste seinen Beitrag leisten, zum Beispiel über die Richtplanung. Das diskutiert man viel zu wenig. In der Richtplanung tut man relativ viel vorgeben. Wo sind die Industriezonen? Wo will man was ansiedeln? Wie soll sich der Kanton entwickeln? Und das Thema Wohnen und die Preise der Wohnungen sind leider dort völlig unterbelichtet. Also es gibt einen ganzen Instrumentenkasten, den man müsste anwenden. Und selbstverständlich müsste man auch das Mietrecht stärken, dass gerade im Fall von Sanierungen, Luxussanierungen, die Aufschläge nicht zu hoch sind und vor allem mit den Leuten nicht gekündigt werden.
Kann ich noch kritisch einhaken? Ich meine, wenn man jetzt sagt, ja, wir den Genossenschaftsbereich ausbauen, mehr Genossenschaftswohnungen realisieren, tut man dann nicht einfach auch ein bisschen den Kuchen für die Wohnungen, die weiterhin im Markt drin sind, dass der Druck wie auf die Preise dann noch stärker zunimmt, im Prinzip. Man könnte ja sagen, ja, da jetzt ganz, es gibt einen Anteil von Genossenschaftswohnungen, die sind halt günstiger als sonst Marktentwicklung. Und das heisst, die, noch auf dem Markt, auf dem freien Markt sind, die nimmt dann den Druck sogar noch eher zu, dass sie die Preise steigen.
Nein, ich glaube, wenn man mehr Genossenschaftswohnungen hat und die günstiger sind, dann hat das einen Einfluss, der beruhigend ist auf den Markt, weil man den rundum auch nicht einfach noch mehr aufschlagen kann. Man muss einfach so viele Genossenschaftswohnungen haben, dass das auch wirklich einen Einfluss auf den Markt hat und dass auch Leute Chancen haben, in die Genossenschaft reinzukommen, oder? Weil die Wartelisten zum Teil sehr, sehr lang sind. Aber ich glaube, das ist echt etwas, das beruhigt und das hat man in Zürich auch gesehen bei Untersuchungen, dass das eine beruhigende Wirkung hat, dann eben auch auf den renditorientierten Markt.
Ja, dann gleichzeitig, wir braucht auch Investoren, die Wohnungen realisieren. Müssen wir da nicht einfach froh sein, dass sie neue Wohnungen bauen und damit etwas gegen die doch Wohnungsknappheit in den Städten und Kernagglomerationen machen?
Wir haben einfach das Problem, dass wir einen extremen Anlagenotstand in der Schweiz haben. Es fehlt uns nicht an Investoren und es würde uns, glaube ich, auch nicht an gemeinnützigen Investoren fehlen. Von denen gibt es jetzt auch viel. Genossenschaften sind auch fitter geworden, noch grössere Überbauungen zu machen. Das war ein Zeitchen auch ein Thema gewesen. Und es ist natürlich schon so, dass den Anlagennotstand einfach Preise extrem in die Höhe treibt und das ja dann mittlerweile auch in den Genossenschaften zum Beispiel sehr schwer macht, überhaupt an Land zu kommen. Oder weil es ist einfach, dann, wenn man dann irgendwie 2000 Franken für den Quadratmeter muss bauen, dann kommt dann irgendwann mal die Frage, wie kann ich da überhaupt noch preisgünstigen Wohnraum auf Dauer schaffen, wenn ich am Anfang derart hohe Investitionskosten habe.
Perspektivenwechsel, schauen wir doch mal zu den Haus- und Stockwerkeigentümerinnen. Die haben in den vergangenen Jahren konstant weniger gezahlt in den letzten Jahren, eben auch mit den tiefen Hypothekarzinsen zum Beispiel. Was sind sonst noch wichtige Gründe dafür?
Du hast es eigentlich gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass die Hypothekarzinsen gesunken sind und wer schon länger in einem Haus wohnt, der hat vielleicht noch eine kleine Hypothek. Der zahlt auf dieser Hypothek einen Zins von 1,2% durchschnittlich momentan, muss ein bisschen Unterhalt machen, Versicherungen zahlen und wohnt wahrscheinlich für, ich sage jetzt, für irgendwie 600 bis 1000 oder 1200 Franken. Also für viel, viel weniger, als es Mieterinnen und Mieter machen. Und gleichzeitig ist es ja eine Schicht, die viel höheres Haushaltseinkommen hat als Mieterinnen und Mieter, immer im Durchschnitt natürlich. Es ist, also es sind Leute entlastet worden, wo das für sie natürlich toll ist, aber wo es nicht so nötig hätten wie Leute mit kleinen Einkommen. Und gleichzeitig sind wir in einer Phase, wo die Preise eben sehr stark steigen fürs Eigentum, dass wenn sie dann ihr Haus verkaufen oder ihre Wohnung, können sie ja häufig das 3-, 4-, 5-fache rausholen von dem, was sie vor 30 oder 40 Jahren tatsächlich gezahlt haben.
Wenn man Eigentümer ist, dann hat man jetzt in den letzten Jahren, wie wir schon analysiert haben, einen grossen Batzen gespart. Aber um dort hinzukommen, ist es heute ganz, ganz schwierig. So ein Beispiel, in Kien zahlt man aktuell vielleicht so 900'000 Franken für 100 Quadratmeter Wohnung. Sehr grob gerechnet. Damit man da sich eine Hypothek zum Beispiel bei der UBS kann leisten, muss man etwa 180'000 Franken Kapital mitbringen und ein Einkommen von doch mehr als 13'000 Franken pro Monat. Vielleicht kann man das mit einer Partnerin teilen, aber kurz gesagt, das ist unerreichbar für ganz, ganz viele Menschen. Ist es da nicht berechtigt, wenn man Erleichterungen schafft, um ein Eigenheim zu bekommen?
Man müsste einfach darüber diskutieren, welche Erleichterungen es sind. Momentan diskutiert man ja vor allem über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Das ist eine Steuer, die die Eigentümerinnen und Eigentümer zahlen müssen. Die Abschaffung kommt aber nur denen zugute, die schon ein Haus haben. Allen anderen nützt das nichts. Für die wird es sogar ein bisschen schwieriger, weil man dann auch die Hypothekarzinsen nicht mehr abziehen kann. Und es gäbe schon Massnahmen, die greifen könnten, aber die würden dann in die Bodenmärkte letztlich eingreifen, indem man sagt, man muss einfach die Preissteigerung können unterbrechen. Das wäre zum Beispiel durch eine Begrenzung vom Bodenpreis möglich. Das kann man machen über eine höhere Grundstückgewinnsteuer. Man muss über neue Modelle vom Eigentum nachdenken, die sich vielleicht ein Stück weit an Genossenschaften anlehnen oder auch an das Baurecht, das es ja auch gibt. Also, dass man wie sagt, ich übernehme den Besitz, ich tue das in meiner Zeit auch nutzen und nachher gebe ich es wieder zurück. Ich komme vielleicht eine gewisse Rendite drauf über, aber die ist begrenzt. Und das würde natürlich den Preis oben runterbringen. Und alles andere, dass man einfach sagt, wir brauchen jetzt weitere Steuersenkungen, das ist einfach das bürgerliche Mantra, das hier durchdrückt, aber auf dem Markt wird das gar keinen Einfluss haben.
Ganz nach dem Motto, wer hat denn Mühe gegeben, sind noch mehr Geschenke geplant für die Eigentümerin, du hast es erwähnt. Der Eigenmietwert wollen die Bürgerlichen abschaffen. Kurz, was ist denn eigentlich genau der Eigenmietwert für alle, die vielleicht keine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus sind? Was ist der Hintergrund und was wären die Folgen von einer Abschaffung?
Der Eigenmietwert muss man sich wie ein Naturaleinkommen vorstellen. Und das heisst, wer sein Geld anlegt, der muss auf den Zinsen von dieser Anlage Steuern zahlen. Also das wird eingerechnet im Einkommen. Und jetzt wird quasi der Faktor, dass man günstiger wohnt, weil man Geld in der eigenen Wohnung hat, wird auch so berechnet. Und für das wird angeschaut, für welchen Preis dass man die Wohnung könnte vermieten. Das muss man versteuern. Aber alle Kosten, die einem entstehen, darf man dafür abziehen. Also die Hypothekarzinsen, der Unterhalt, gewisse weitere Kosten. Und je nachdem, wie hoch der Zins ist, ist das dann profitabler oder weniger für die eine oder andere Seite. Jetzt hat man im Nationalrat, also in der Kommission, eine Variante gewählt für die Abschaffung von dem Eigenmietwert, die eine Katastrophe ist. Man tut nämlich den Wert abschaffen, aber fast alle Abzüge weiterhin zulassen. Das würde zu Ausfällen von 3-4 Milliarden Franken pro Jahr führen. Das ist absolut eine unglaubliche Zahl und zeigt einfach, wie man in diesem Thema immer wieder übermarkert, weil man sich als der beste Förderer vom Wohneigentum darstellen will. Aber das hat natürlich absolut massive Auswirkungen. Und zum Beispiel die kantonalen Finanzdirektoren haben uns schon einen ganz klaren Brief geschrieben. Es waren, glaube ich, nur etwa 7 Ziele gewesen, dass das hin und vorne nicht aufgehen würde.
Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, was verspricht man sich ganz genau? Weil wenn ich es so lese, dann profitieren einfach Leute, die schon das Glück haben, Eigentümerinnen zu sein, mit Geld, wo man sich so fragt. Ein Grossteil bin ich nicht so sicher, ob sie wirklich angewiesen sind auf den Steuerrabatt, der auf sie würde warten.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Kampf um eine Wählerschaft, die halt auch viel wählen kann. Die Häuslebesitzer, die sind häufig in dem Alter, wo man geht wählen, wo man in Regionen wohnt, wo meistens auch die Beteiligung ein bisschen höher ist. Und darum ist die Lobby auch so stark. Oder? Und der Hauseigentümerverband ist jetzt in der Schweiz einfach ein sehr massiv starker Verband, der sich immer probiert durchzudrücken. Also das sind schon auch wahltaktische Gründe dahinter. Man kann das sozialpolitisch oder sonst nicht erklären, weil das keinen Sinn macht. Der Eigenmietwert ist einfach etwas, was den Leuten unsympathisch ist, weil sie es zum Teil auch nicht ganz begreifen. Sie haben zum Teil tatsächlich, logischerweise, sie haben auch gespart für das Häuschen, haben es abgezahlt, müssen jetzt eine Steuer zahlen, das finde ich wahnsinnig gemein. Man kommt dann immer mit Beispiel, irgendwelche Rentner müssen ihr ein Haus verkaufen wegen dem Eigenmietwert. Wenn es dann aber darum geht, in einer Sendung ein Beispiel zu bringen, gibt es keins, weil es ist gerade niemand dumm. Das hat aber auch logische Gründe, weil ich meine, wenn man das Häuschen abzahlt hat, dann wohnt man ja fast gratis und dann wird man auch nicht so grosse Probleme haben finanziell.
Gehen wir noch kurz zurück mit dieser Entwicklung. Oder? Man hat gehört, das ist sehr teuer, Boden ist sehr etwas teuer geworden. Was sind die Treiber dahinter? Kann man das verlangsamen vielleicht auch? Oder ist das halt nicht vor allem einfach das Problem von immer mehr Menschen im Land? Zum Beispiel durch Zuwanderung. Aber auch vielleicht Spekulation, und darum steigen die Preise weiter.
Also ich glaube, es ist schon so, dass Zuwanderung eine Auswirkung hat auf den Wohnungsmarkt. Das kann man ja nicht negieren. Nur muss man das auch in Zusammenhang hineinstellen und man muss es auch ein bisschen relativieren. In dem Sinn, dass gerade in den grossen Zentren, wo wir die grössten Probleme haben, dort haben wir immer Druck gehabt. Also in einer Stadt wie Zürich, eigentlich auch in Luzern, hat man immer mehr Nachfrage als Angebot. Ich meine, Zürich ist ein extremes Beispiel. Die Stadt Zürich hat gleich viele Arbeitsplätze wie überhaupt Einwohner. Und das muss man sich mal vorstellen. Und wenn alle Leute in Zürich wohnen, die dort arbeiten, dann müsste die Stadt wahrscheinlich noch mit den Eltern, wo wir sind, und mit den Kindern, die müsste wahrscheinlich noch 200 oder 300'000 Leute mehr können aufnehmen. Also der Druck ist immer da auf Zentren. Das ist ein Konstante, mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg. Und von dem her ist es klar, dass wir ein starkes Mietrecht brauchen in dem Bereich, wo die Preise einfach auch begrenzt. Und selbstverständlich braucht man auch Vorgaben beim Boden, die richtige Zuteilung, den Kampf, den wir jetzt miteinander führen. Wer kommt zu dem Boden, wer kann gemeinnützige Wohnungen dort bauen, was macht man für Vorgaben für preisgünstigen Wohnraum. Das gibt ja jetzt auch immer mehr Vorschriften zum Glück. Also die Beispiele zeigen einfach, dass es der Markt eh nicht regeln kann. Wir könnten zwar jetzt darüber diskutieren, dass wir in der Agglomeration Luzern wieder ganz viel Land einzonen. Ich glaube, die Geschichte ist auch abgeschlossen. Da haben wir recht einen breiten Konsens, das wollen wir nicht. Und von dem her müssen wir mit diesen raumplanerischen Instrumenten und Vorgaben arbeiten, wo man kann.
Aber wenn man jetzt das Gespräch noch einmal kurz zusammenfasst, es ist ja ein bisschen absurd, könnte man sagen, weil du hast es ganz am Anfang gesagt, wohnen, das Dach über dem Kopf brauchen wir Und gleichzeitig haben wir so einen Markt für etwas, wo wir alle haben müssen. Das heisst, es braucht generell eigentlich mehr Instrumente. Wir müssen hier den Markt viel stärker regulieren, als es heute ist, weil es ist nur ein bisschen ein Scheinmarkt.
Es ist ein Scheinmarkt, wo man einfach teilnehmen muss. Es ist ein Zwangsmarkt mit allen Folgen, die das dann auch hat. Ich bin nicht Ökonom, aber das wäre ein interessantes Gespräch, um zu sagen, was ist denn der Unterschied, wenn ich kann teilnehmen oder muss. Und es ist natürlich so, dass der Markt auch viel, viel Schwierigkeiten für die Leute bringt, weil sie keine Wohnung findet, weil sie weil einfach der Markt auch unelastisch ist. Und von dem her haben auch Genossenschaften viel Vorteil, weil man dort gewisse Sachen auch kann regeln. Gerade jetzt, das sind ja noch weitere Themen, Belegungsvorschriften zum Beispiel, das kann man im freien Markt schlecht oder man will es nicht machen. Aber Genossenschaften sind dort natürlich viel weiter, dass sie auch jemandem sagen können, der in einer grossen Wohnung ist, hey, also irgendwann musst du aus dieser Wohnung raus, aber wir haben dir ein Angebot für eine kleinere, wo auch günstiger ist. Weil das ist heute natürlich auch ein Problem. Das wird uns zum Teil auch vorgeworfen, dass es dann heisst, ja, da wohnen irgendwelche ältere Leute allein in einer Vierzimmerwohnung, die sollen endlich mal zügeln. Und dann muss man sagen, ja, aber wo soll ich denn durch? Also wir müssen auch Instrumente schaffen, dass wir eben den Wohnungsmarkt können verflüssigen können, ohne dass die Leute am Schluss noch mehr zahlen als vorher. Das ist ein grosses Problem.
Sehr gut. Gibt es noch sicher langfristig auch viel darüber nachzudenken, jetzt aber noch zum letzten sehr akuten Problem. Und zwar die Nebenkosten, vor allem die Heizkosten, werden explodieren, unter anderem wegen dem Ukraine-Krieg. Auch da trifft sicher vor allem wieder die weniger einkommensstarken Leute, die es knapp mit dem Geld haben. Gibt es da in Bern bereits Massnahmen, die angedacht sind, um das abzufedern?
Ja, angedacht ist ganz viel und eingereicht sind die Vorstösse auch. Das Problem ist, dass der Bundesrat bis heute nicht handelt. Oder? Wir haben zwei, drei Felder, die wir sehr schnell machen müssen. Das sind Ergänzungsleistungen. Dort haben wir das Problem, dass die Leute, die Ergänzungsleistungen bekommen, Nachforderungen aus den Nebenkosten nicht können, sich entschädigen. Das müssen sie einfach irgendwo sich noch vom Maul absparen. Das Problem ist anerkannt, aber man sagt, ja, wir warten jetzt noch und schauen, was genau passiert. Und dann gibt es einfach halt einen Teil von einkommensschwachen Haushalten, wo das dann schon durchschlägt, wenn man 1'000 Franken mehr im Jahr muss zahlen fürs Heizen. Das sind massive Beiträge. Beim Strom wissen wir es noch nicht genau. Und dort müsste der Bund, finde ich, schon längstens handeln und in diesen Leuten auch eine gewisse Sicherheit geben, zum sagen, hey, wir lassen euch nicht alleine mit dem Problem. Wir möchten zum Beispiel einen Zuschuss über Prämienverbilligung. Da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge. Der Mieterverband hat das im März schon vorgeschlagen. Die SP und die Mitte ist jetzt mit einem Vorschlag gekommen, wo wir anschauen. Und dort müssen wir jetzt einfach möglichst schnell handeln, damit man auch in den Leuten eine gewisse Sicherheit geben kann.
Ja, die Sicherheit, die wünschen wir uns wahrscheinlich alle. Danke, Michael, für das Gespräch.
Merci vielmals.
Hinterlasse doch eine Bewertung zum Podcast auf Spotify oder einen Kommentar auf der Webseite von Michael Töngi. michael-töngi.ch. Und ich danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald schon. Und das ist es. Moderation und Redaktion Hörfunk Jan Waldvogel, technische Unterstützung und Musik Nico Zumstein.